Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich versuche noch mal so ein bisschen die Brücke jetzt zu schlagen zu einem anderen Gebiet, was Detlef Kroemker sehr am Herzen liegt. Und zwar ist das das Lernen. Und ich versuche so ein bisschen aus der Sicht eines Didaktikers. Ich bin Mitarbeiter bei Studium Digitale der zentralen E-Learning-Einrichtung, hier, wo Detlef Kroemker der Sprecher des Vorstandes ist. Versuche diese zwei Welten ein bisschen zusammenzubringen und auch einen gewissen, ja, aufzuzeigen, wie durch die Arbeitsgruppe von Detlef Kroemker, die das Lernen immer wieder auch einen wichtigen Stellenwert erlangt und wie sich das gegenseitig befruchtet, beziehungsweise wie Didaktiker oder auch all die Wissenschaften, die sich ums Lernen kümmern, hier von der Computergrafik auch profitieren können. Und dementsprechend sollen Leitfragen sein, ja, was sind eigentlich Potenziale der neuen Medien, die mitbringen? Wir wollen ja nicht das E-Learning des E-Learnings willen tun, sondern es soll tatsächliche Mehrwerte geben. Wo liegen hier die Potenziale? Und da auch zu fragen, welche Forschungsfragen ergeben sich da an dieser Schnittstelle zur Computergrafik? Werde ich ein paar Beispiele aus wissenschaftlichen Arbeiten, eben aus dem Arbeitskreis von Detlef Kroemker, zeigen und dann noch einen weiteren Blick, der Detlef auch am Herzen liegt, sind die Studierenden, also die Nutzersicht, da nochmal einen Blick drauf werfen, wie werden denn eigentlich die Angebote, die so entwickelt werden, von Autoren und Informatikern aufgenommen und was können welche Nutzergruppen möglicherweise damit anfangen. Ja, sollte diese Dame, die hier gezeigt ist, nicht vielleicht lieber in den Hintergrund zu den Büchern greifen, die da stehen? Oder welche Potenziale bietet jetzt tatsächlich dieses neue Medium im Vergleich auch zum Beispiel zum Buch? Welche Potenziale gibt es, um kognitive Lernprozesse aus das Lernen selbst zu unterstützen? Und da, gerade wenn man in diesen Bereich Unterstützung von kognitiven Lernprozessen denkt, da ist auf jeden Fall ein Vorteil, der sich über mehrere Jahre jetzt auch gezeigt hat, ist auf jeden Fall die Möglichkeit der Visualisierung und Interaktivität, die hier zu mehr Lernpotenzialen führen können. Auf der einen Seite zum Beispiel durch die Nutzung von Multimedialität und Multikodalität und Interaktivität weiß man, dass eben so eine multiple Repräsentation von Gegenstandsbereichen sich bilden können, indem ich eben mit den Dingen auch interagieren kann. Und ein wesentlicher Bereich, der eben auch aus der Arbeitsgruppe mit unterstützt wird, ist dieser Bereich der Simulationen und Visualisierungen, die als Mittler zur Erkenntnis dienen sollen. Und da haben sich zum Beispiel die Arbeiten von dem Christian Seiler, Ashraf Abubakar und Johannes Bufe mit dieser Thematik beschäftigt. Und von Herrn Seiler die Arbeit, die handelte von der interaktiven Simulation und Visualisierung in der computergestützten Biochemie. Und da geht es um die Konzeption der Integration von Simulationen. Und Simulation versteht er vor allen Dingen dann die mathematischen Funktionen und Algorithmen, die eben in einem Modell stecken. Das Zusammenbringen da mit der Interaktion, also mit den Möglichkeiten, die ein Nutzer hat, auf diese Simulation einzuwirken. Und dann eben beides zeigt dann seine Reaktion in einer Visualisierung als Ergebnis quasi. Und diese Visualisierung ist dann im Grunde für den Menschen der Mittler zur Erkenntnis. Also die Herausforderung bestand hier in der Arbeit vor allen Dingen darin, einzelne Bausteine dann zu entwickeln, um effiziente solche Szenarien effizient aufbauen zu können. Und so sieht ein Anwendungsbeispiel dann aus dieser Arbeit aus. Hier ist es, soweit ich das verfolgt habe, jetzt in den letzten Jahren dann auch mal wichtig gewesen in den Arbeiten, die in dem Arbeitskreis entstanden sind, dass eben auch Anwendungsbeispiele aus den theoretischen Überlegungen und Forschungsfragen generiert werden, so ein bisschen im Sinne des Pragmatismus nach Dewey, der sagt, es ist nur das wahr oder zumindest vorläufig wahr, was sich auch in der Praxis als wahr erweist. Und so sind auch die Doktoranden immer angehalten, eben ihre theoretischen Überlegungen auch in der Praxis zeigen zu können. Was man hier sieht, ist ein Beispiel, wo es darum geht, dass man Einfluss nehmen kann in einer Simulation auf eine Zelle. Man kann also zum Beispiel verschiedene Dinge initiieren in diese Zelle und hier mit diesem Modell dieser Zelle interagieren und bekommt eben als Rückmeldung, um dann Erkenntnisse da aus diesen Tätigkeiten, die ich als Nutzer, als Lernender mache, aus der Visualisierung Rückschlüsse auf die Komplexität dieser Welt, mit der ich in Interaktion trete, zu ziehen. Also die Relationen des Modells werden für den Nutzer sichtbar und dadurch eben verständlich gemacht. Das ist für Didaktiker eben im Grunde ein wesentlicher Schritt, wo man sagt, da entsteht eigentlich erst ein echter Mehrwert, indem ich eben interagieren kann und im Sinne von entdeckendem Lernen, wie Jerome Brunner das auch genannt hat, Erkenntnisse durch aktives Experimentieren erlangen kann. Und da sagt man eben, das sind besonders sinnstiftende und tiefgründige Lernerfahrungen, wo ich durch eigenes Experimentieren mir neue Dinge und Zusammenhänge erschließen kann. Sodass eben diese Simulationen in Kombination mit Interaktion und Visualisierung hier auch so heuristische Funktionen für Denkprozesse übernehmen kann. Und ich kann als Nutzer meine kognitiven oder meine Prozesse, meine kognitiven Konzepte, kann ich durch dieses Experimentieren überprüfen und auch gezielt Hypothesen, die ich habe, nachgehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geografie didaktischen Forschung oder auch in biologiedidaktischer Forschung, also in den Didaktiken, Fachdidaktiken zurzeit, zu sagen, ja, was sind denn eigentlich die Lernervorstellungen? Wenn wir diese Konzepte kennen, dann wäre es eigentlich sehr schön, wenn man diese Konzepte, wenn man eine Möglichkeit hätte, diese Konzepte dann selbst revidieren zu lassen, indem mit dem Gegenstandsbereich experimentiert werden kann. Und da bietet gerade eben hier die digitalen Medien und Computersimulationen mit entsprechenden Visualisierungen Möglichkeiten, hier dieses tiefgreifende Lernen zu unterstützen. Sodass man eben sagen kann, dass die Simulation das eigene Denken auch mit vorgegebenen Wissenschaftskonzepten verbinden kann, sodass ich eben als Lerner auch die Brücke schließen kann zwischen meinen Vorstellungen, die ich zu allen Gegenstandsbereichen schon bereits mitbringe, dass ich die schließen kann und mir über eigenständiges Experimentieren und Anknüpfen an meinem eigenen Wissen, meinen eigenen Hypothesen hier an Modelle herangehen kann, um so auch zu neuer Erkenntnis gelangen zu können. Der Rolf Schulmeister, der hat gerade wegen der hohen Bedeutung dieser Möglichkeit der Interaktion mit Visualisierung dann versucht, so eine Taxonomie mal aufzustellen, und er beschreibt dann die höheren Stufen der Interaktivität, dass die fragt sich dann, wie kommt es dazu eigentlich, dass da dann entsprechend bei, wenn ich mehr Möglichkeiten der Interaktion habe, dass ich dann auch zu einem größeren Bedeutungsraum oder zu tiefgreifenden Lernen kommen kann. Und er sagt im Grunde, dass der Erlebnisraum oder der Ereignisraum, also die durch Benutzerhandlungen und technische Programmabläufe, vielfältiger wird, wenn ich sowas benutzen kann wie Simulationen im Vergleich zum Beispiel zu Blättermaschinen, wo ich einfach nur im Grunde Inhalte navigiere. Wenn dann entsprechende Visualisierungen das auch wieder zeigen können, also die Brücke schlagen zu meinen Hypothesen, meinem Einwirken und zu dem Resultat, dann sagt der Variantenraum wird darstellungsreicher. Also ich habe mehr Möglichkeiten, was die Repräsentationsschicht angeht, kann auch so, habe so die Möglichkeit, auch multiple Repräsentationen von mentalen Modellen in meinem Kopf zu bilden. Und eben durch diesen vielfältigeren Ereignisraum und vielfältigeren Darstellungsraum wird auch der Bedeutungsraum größer. Also die sinntragenden Botschaften von Autoren können so erweitert werden, sodass eben diese Art im Grunde des Umgangs mit digitalen Medien fürs Lernen echte Mehrwerte bringt im Vergleich eben zu Medien, die ich nur statisch benutzen kann oder die ich mehr oder weniger nur rezipieren kann. Eine weitere Arbeit, die eben diese Vorteile versucht mitzunutzen, ist die von dem Ashraf Abubakar, hier zur Algorithmenvisualisierung, der auch dann entsprechend seiner Forschungsfragen ein Tool aufgebaut hat, mit dem man Algorithmen erstellen kann und gleichzeitig mit eine automatisierte Visualisierung zu den selbstentwickelten Algorithmen sieht, sodass man hier mit diesem Tool eben das Verstehen und Erforschen von Algorithmen auch erleichtern kann, mit einem entsprechenden Feedback entsprechend an die Nutzer. Und eine weitere Arbeit aus diesem Bereich, aus dem Arbeitskreis, ist von Johannes Bufe, der für jetzt diesen Gedanken des Spiels noch zusätzlich mit einbringt, dass natürlich die Simulation komplexer Modelle auf der einen Seite interessant sein kann, aber man eben auch weiß aus der Motivationspsychologie, dass dass natürlich das Spiel ein großer Motivator sein kann und quasi im Spiel wie nebenbei gelernt wird, dass man sich in sehr komplexe Welten eindenken kann, ohne dass es einem im Grunde Mühe bereitet. Und warum nicht diese Dinge auch für zum Lernen zu nutzen? Das war so ein Anlass, der genutzt wird, zu sagen, ja, wir schauen mal darauf, gibt es eventuell solche Paradigmen, die man für computerbasierte Spiele aufstellen könnte, die dann das Lernen in besonderer Weise unterstützen können. Und wenn man sich diesen Spielzyklus anschaut, dann hat man hier auf der einen Seite hat man hier eben den Inhalt zusammen mit besonderen Spielcharakteristiken. Und interessant für den Didaktiker wird jetzt im Grunde der Prozess des Spiels, also der User macht irgendeine Interaktion in dem Spiel. Daraufhin gibt es ein Feedback vom System. Und aus diesem Feedback entstehen dann wiederum die eigentlichen Erkenntnisprozesse oder die Erfahrung, die ich in dieser komplexen Welt oder in diesem komplexen System mache und kann daraufhin Rückschlüsse ziehen, wie dieses System wohl reagiert. Und da ist die Frage, welche Paradigmen des Spiels müssen wie angelegt werden, dass ich eben hier quasi wie nebenbei, indem ich eben mich in dieser Spielwelt bewege und Dinge benutze, dann lerne, wie reagiert dieses System, sodass ich auch sehr komplexe, auch kontingente Systeme, die sich wenig vorhersehbar verhalten, wie ich mir die nach und nach erschließen kann, indem ich eigentlich die Erfahrung mache aus dem Spiel heraus, wie sich das System, wie das System funktioniert, ohne es explizit dass es sich explizit wie Lernen anfühlt. Und daraus ist dann eine Anwendung entstanden, die bei Daimler implementiert wurde, auch in deren Inhouse-Training, die sogenannte FIS-Simulation, also die Fertigungs-, Instandhaltungs-, Strategiesimulation, wo es dabei darum ging, dass hier so Anlagemanager diese Maschinen bestücken müssen, entsprechend mit Wartungen. Die Wartungsintervalle müssen eingestellt werden, es müssen muss entsprechendes Personal vorgehalten werden. Und der Witz ist im Grunde dabei, dass zunächst erstmal scheinbar zufällig diese Maschinen ausfallen. Und je länger ich eben in dieser, mit dieser Simulation arbeite, kann ich unterschiedliche Strategien entwickeln, wie ich eben besonders effizient so eine Fertigungsstrategie fahren kann. Also dass im Grunde durch dieses Spiel nebenbei durch die Erfahrung, die man im Spiel macht und der Interaktion mit dieser Simulation, dann zu einer Effizienzsteigerung kommen kann. Ja, welche Lernpotenziale bieten sich außer diesem direkten Unterstützen von kognitiven Prozessen noch? Also da gibt es natürlich auch ganz andere neue Lernszenarien, die durch computerbasiertes Lernen möglich werden, wie zum Beispiel das gemeinsame Arbeiten. Und da gibt es eine Arbeit von dem Silvan Reinhold, der sich Gedanken gemacht hat um Wikis und ob man nicht die Lernpfade, die unterschiedliche Nutzer von Wikis benutzen, ob man die nicht fruchtbar machen kann, auch um gemeinsam zu lernen. Indem ich zum Beispiel sage, ich bewege mich durch dieses Wiki so, bei dem und dem Problem. Und man weiß auch pädagogischer Psychologie, Untersuchungen zum Beispiel, dass durch dieses Abschauen, wie jemand anderes oder wie ein Experte lernt, sehr gut lernen kann. Und dieses visuell auch nutzbar zu machen, weil ja im Grunde, wenn man sich durch ein Wiki bewegt, ja eigentlich alles nur sehr abgeschnittene Informationshäppchen einem präsentiert werden, dies dann zu kontextualisieren und nutzbar zu machen und zu sehen, ja, wie hat jemand anderes damit gelernt, wäre das vielleicht für mich auch ein Lernweg oder auch explizit diese Lernwege anzugehen. Und dann gibt es natürlich auch nochmal diese Überlegung, ja, wir können nicht alles für die anderen visualisieren und simulieren, sondern wir müssen auch auf die Autoren schauen. Letztendlich müssen ja Autoren dann auch irgendwie die Möglichkeit haben, Visualisierung selbst zu erstellen. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Arbeiten, die hier, die sich diesen Autorenprozess angeschaut haben. Und da geht es zum Beispiel darum, die Benutzerfreundlichkeit zu unterstützen und eben Autoren in ihrem Prozess, die diese Mehrwerte des Lernens, wie eben Unterstützung durch Visualisierung nutzbar zu machen, die Autoren bei diesem Prozess unterstützen. Da gibt es die Arbeit von dem Daniel Ababi mit dem Konzept zur authentischen Integration von virtuellen Objekten in Augmented Reality-Anwendungen durch Autoren. Also die Frage, wie können Autoren ohne große Programmierkenntnisse solche virtuellen oder solche Augmented Reality-Anwendungen zusammenstellen. Er hat da so einen Rahmen dazu entwickelt. Oder auch die Arbeit von Sarah Voss, die Autorenprozesse unterstützt hat, indem sie gesagt hat, ich schaue mir die Lean Production Prinzipien an und versuche die zu übertragen auf den Produktionsprozess von Multimedia-Anwendungen. Und David Weiss schließt jetzt mit seiner Arbeit da auch an die Arbeiten von Silvan Reinhold mit der Nutzung von Wikis als Grundlage für kooperative Autorenprozesse. Ja, damit so ein gewisser Überblick über die Aktivitäten aus der Computergrafik, und dann stellt sich natürlich noch die Frage, ja, welche Möglichkeiten computerunterstützten Lernens gibt es denn noch? Ein Bereich, den Detlef Krömke auch in den letzten Jahren stark mit vorangetrieben hat und fruchtbar gemacht hat. Und das ist eben die Möglichkeit, über diese Dinge zu sprechen und das entsprechend auch aufzunehmen, also dieser ganze Bereich der E-Lectures. Und das ist schon beeindruckend, wie die Aktivitäten hier von ihm auf Früchte getragen haben. Also man sieht, wir im Sommersemester 2010 gab es erste Piloten mit 7 Semesterwochenstunden und 3 Veranstaltungen, die pilotmäßig aufgezeichnet wurden. Und wir sind jetzt an der Goethe-Universität eben dabei, in dem letzten Wintersemester, dass wir 77 Veranstaltungen aufgezeichnet haben und 177 Semesterwochenstunden, also jede Woche, aufgezeichnet werden. Und natürlich ist ihm da auch immer daran gelegen, diese Aktivitäten mit zu evaluieren und sich zu fragen, ja, lohnt sich denn dieser ganze Aufwand? Da haben wir also auf mehreren Ebenen diesen Einsatz und die Einführung von E-Lectures evaluiert. 2 größere Befragungen haben wir gemacht, einmal im Wintersemester mit über 1000 Studierenden und dann jetzt nochmal im letzten Wintersemester mit über 3000 Studierenden. Und da will ich kurz ein paar Ergebnisse noch vorstellen. Hier, wenn man jetzt die Motive der Lehrenden, warum man das überhaupt machen soll und die Mehrwerte für Studierenden gegenüberstellt, da sieht man auf jeden Fall, dass ein Ziel sehr gut erreicht wurde. Also die Studierenden sagen hier mit einem Mittelwert von 5,0 auf einer Skala, wo 6 eben der höchste Zustimmungsgrad wäre, dass es eine spürbare Erleichterung im Studienalltag bringt. Also die Studierendenschaft ist sehr heterogen. Es gibt mehrere Campi, sodass die Anforderungen auch einfach da sind, hier eine Erleichterung im Studienalltag herzustellen. Zudem ist es so, dass die Studierenden auch eine deutlich höhere Lernleistung oder eine bessere Lernleistung wahrnehmen, also mit einer Zustimmung von 4,9. Die Lehrenden sind dann noch ein bisschen kritischer, mit 3,7, nur knapp über der Skalenmitte. Und Studierenden sagen auch, dass es im Grunde eine angemessene Kompensation bei Überschneidungen gibt. Diese Überschneidungsproblematik ist halt immer noch nicht gelöst. Und da haben sie zumindest die Möglichkeit, Dinge, die eben aufgrund von Überschneidungen stattfinden, auch noch zu kompensieren. Man sieht dann auch, dass es eine ganz gute Entzerrung von so einem Studierendenalltag geben kann. Also wir sehen jetzt, wenn man auf eine typische Besucherzahl auf dem E-Learning-Portal schaut, dass im Grunde den ganzen Tag über die E-Lectures genutzt werden, mit einem Peak eben hier in den Nachmittagsstunden, wenn die Lehrveranstaltungen vorbei sind. Und wir haben dann nochmal geschaut, ja, wie ist es denn mit denen, die jetzt stark auch ihre Präsenz reduzieren, und mit denen, die im Grunde immer präsent sind. Und da kann man sagen, dass die eben das recht stark reduzieren, dass die einen höheren Lernerfolg sogar bei der Nutzung der E-Lectures wahrnehmen, mehr als wenn sie in Präsenz da sind. Und da ist, um sich das zu erklären, ist es eigentlich ganz interessant, hier mal Aussagen dann der Studierenden dazu auch sich zu vergegenwärtigen, die das eigentlich für den einen oder anderen zumindest sehr plausibel machen. Hier ein Ankerbeispiel, das für viele Beispiele stehen kann, also dass ein Student sagt, bessere Konzentration, mehr Ruhe daheim, mehrmaliges Anhören mit nicht verstandenen Themen und Recherche bei 300 Leuten im Hörsaal, ist es meistens viel zu laut, um effektiv zu lernen. Wir wissen, dass eben sehr viele hergehen, sich die E-Lectures zur Wiederholung dann auch nochmal anschauen. im eigenen Tempo arbeiten, sich entsprechend Bücher dazu nehmen, das Video anhalten, dann auch sagen, ja, den Dozenten kann ich halt nicht anhalten, das Video halte ich dann nachher an, hole mir entsprechend zu der Frage das Lehrbuch dazu und mache dann weiter, vervollständige meine Aufzeichnungen. Und ja, es gibt so gewisse Bedenken, dass die dass langfristig vielleicht oder eventuell weniger Vorlesungen Präsenz stattfinden sollten. Und natürlich diese Befürchtung der Lehrenden, dass die Studierenden ausbleiben, wenn die Aufzeichnungen gemacht werden. Da läuft jetzt gerade aktuell auch nochmal eine Studie in diesem Semester dazu. Aber man kann sagen, im Grunde gibt es nur relativ geringen Schwund von Hörern, die tatsächlich auch hinkommen wollen. Und hier als abschließende Folie nochmal so ein Blick, der das nochmal zeigt, wie wichtig das ist, dass es eben Lehrende gibt, die auch die Perspektive der Studierenden stark einnehmen und sich dafür stark machen, wie ich das bei Detlef immer wieder erlebt habe, dass hier zum Beispiel ein Lehrender sagt, ich hatte nur 47 anwesende Studierende in der Evaluationswoche, aber 304 Klausuren. Die Aufzeichnung führt zu erheblicher Mehrbelastung bei den Klausurkorrekturen, da die Studierenden zeitgleich andere Veranstaltungen besuchen. Beschwert sich quasi dazu und demgegenüber stellen möchte ich hier nochmal Zitate von Studierenden aus der Erhebung, die sagen, durch das Angebot Vorlesungen aufzunehmen, kann man trotz von Überschneidungen diese beiden nacharbeiten und jeweils die Klausur mitschreiben und Studierenden in Regelstudienzeit wird endlich möglich gemacht oder der Stoff auch für spätere Prüfungen noch einmal gut festgehalten. In dem Sinne vielen Dank auch für das Engagement in diesem Bereich. Vielen Dank fürs Zuhören.